Ja, liebe Geschwister, heute das Thema beim zweiten Advent, Weihnachtsgedanken. So habe ich das umschrieben, Weihnachtsgedanken. Und ich möchte uns am Anfang eine Geschichte vorlesen. Vom Bäumchen, das verwandelte. Sie standen am Fenster in der Wohnstube und sahen mit besorgten Blicken in den Garten hinter dem Haus. Der Vater sagte: Das Tannenbäumchen muss weg. Es geht nicht anders, es ist krank. Die jüngere der beiden Schwestern protestierte: Lasst uns doch den Boden ringsherum gründlich mit Dünger versetzen. Und die Mutter fügte hinzu: Wir müssen vorher Friedrich fragen. Es ist sein Bäumchen. Das hast du ihm gesagt, als du das kleine Ding gepflanzt hast. Friedrich war der 10 Jahre alte Sohn, der seine Beine nicht richtig gebrauchen konnte. Alle Untersuchungen und alle Versuche der Ärzte, daran etwas zu ändern, scheiterten. Organisch ist alles in Ordnung, sagten sie. Es muss eine Nervenstörung sein. Wenn, kann vielleicht nur ein ganz schwerer Schock helfen. Nein, da waren sich die Eltern einig, Elektroschocks wollten sie den kleinen Kerl nicht auch noch zumuten. Die Heilgymnastik war schon anstrengend genug. Bald nahm der Vater die beiden Hände seines Jungen in die seinen, drückte sie ganz fest und versuchte ihn zu erklären. Es ist besser, ein neues, gesundes Bäumchen zu pflanzen. Friedrich aber, an den Rollstuhl gefesselt, sagte traurig: Siehst du, Vater, dem Bäumchen geht es so wie mir. Es ist lahm und es nimmt den anderen Pflanzen nur den Platz weg. Nun willst du es nach Weihnachten ausreißen und fortwerfen. Und ich? Was wird mit mir? Die Eltern waren verzweifelt. Wenn der Junge diese Gedanken weiter in sich pflegte, würden alle Versuche, ihm zu helfen, vergeblich sein. Die Weihnachtszeit rückte näher. Der Vater stand wieder einmal am Fenster und grübelte. Ein Kollege, der etwas von Gärtnerei verstand, hatte sich den Baum unauffällig angesehen und gemeint: Der Baum ist leider krank. Aber es kommt schon mal vor, dass auch ein solcher Baum plötzlich neue Triebe bekommt. Doch dafür musst du bis ins Frühjahr warten. Wenn Friedrich immer wieder Gehversuche startete, die aber zumeist im guten Willen stecken blieben, kam dem Vater plötzlich ein Gedanke. Er wunderte sich, dass ihm das nicht früher eingefallen war. In aller Stille ging er an die Vorbereitung. Mutter und die beiden Töchter wunderten sich nur, dass er noch keinen Weihnachtsbaum besorgt hatte. In der Christmette konnte sich Friedrich kaum konzentrieren. Immer wieder musste er an das Bäumchen im Garten denken, das bald sterben sollte. Dann waren sie wieder auf dem Weg nach Hause. Als sie Friedrich fragten, ob er sich ein wenig auf die Bescherung freue, tat er so, als habe er die Frage gar nicht gehört. Dann endlich kam der Ruf an alle, die im Flur warteten: Kommt herein, rief das Glöckchen, und die Stimme des Vaters fügte in der dunklen Stube hinzu: So, jetzt schaut einmal alle in den Garten. Bei diesen Worten gingen draußen am kranken Bäumchen die Lichter an. Die Weihnachtskerzen und das tief verschneite Bäumchen erstrahlte in einem fast überirdischen Glanz inmitten des Gebüschs. Und in diesem Augenblick passierte es. Plötzlich hörte alle einen Schrei aus tiefster Erschütterung. Mein Bäumchen, mein Bäumchen! Und ehe sie sich versahen, stand Friedrich, der lahme Friedrich, vor seinem Rollstuhl und lief mit ausgestreckten Armen Schritt für Schritt, langsam, aber immer sicherer durch die Tür hinaus in den Garten, stand dann angewurzelt da und blickte mit strahlenden Augen auf sein Bäumchen. Das war nicht mehr das kranke Bäumchen, nein, das war ein leuchtender, strahlender Christbaum. Ein einziger Schock, eine Gnade des Himmels durch ein krankes Bäumchen. Eine unglaubliche Freude in der heiligen Nacht. Friedrich konnte endlich laufen. Als ich diese Geschichte gelesen habe, da habe ich mir so gedacht, das ist unsere Geschichte. Dieser kranke Baum, das bist du und ich. Wir sind vor Gott durch den Sündenfall fürchterlich krank und haben keine Chance, gesund zu werden. Und wir müssten eigentlich genauso behandelt werden. Absägen, hinwegwerfen. Mit uns ist nichts mehr los seit dem Sündenfall. Aber wir haben auch einen guten Vater, der sich etwas einfallen lassen hat. Er hat Jesus gesandt. Und wisst ihr, Geschwister, Weihnachtsgedanken, es muss sich wieder alles drehen um Jesus. Jesus, der gekommen ist, um Weihnachten zu machen. Das Erste, wie weit hat Gott sich in Jesus eigentlich erniedrigt? Lukas 2, Vers 7. Und sie brachte ihren erstgeborenen Sohn auf die Welt und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Ich weiß nicht, wie du Weihnachten momentan empfindest. Vielleicht sagst du, mir ist nicht zu Weihnachten zumute. Ich habe Trauer im Herzen, ich habe vielleicht Not in der Familie und Krankheit und ich weiß nicht alles, was auch zu Recht da sein kann, dass du traurig bist. Ich weiß nicht, was dich quält. Vielleicht hast du auch schon Angst, dass dir wieder bewusst wird, ich bin ganz allein. Am Weihnachten ist es ja so schlimm. Ja. Das ist auch eine Kehrseite von Weihnachten, dass wenn man alleine ist und merkt, so die anderen sind zusammen und ich bin alleine, wer kümmert sich um mich? Alle anderen sitzen um den Tisch gedeckt. Ja. Vielleicht hast du jetzt schon Angst, das erste Mal Weihnachten zu feiern ohne einen geliebten Menschen. Du weißt vielleicht gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Das sind berechtigte Ängste und Dinge, die uns belasten. Vielleicht machst du dir dieses Jahr Gedanken, weil Krankheit deine Familie getroffen hat und dir ist eigentlich gar nicht nach Weihnachten. Du möchtest eigentlich sagen, also Herr Jesus, dieses Jahr lass uns mal einmal weitergehen. So etwas gibt es. Und dann möchte ich dir sagen, Gott versteht dich. Als Jesus auf diese Welt kam, da war kein großes Juhu, Halleluja, nichts. Wie muss es den Vater im Himmel getroffen haben, dass er sehen muss, dass kein Mensch für seinen Sohn einen Platz hat? Da lässt er sich schon von Ewigkeiten einfallen, diesen Gedanken. Ich gebe meinen Sohn und Jesus sagt, ich bin bereit zu kommen. Und dann kommt er und kein Mensch hat für ihn Platz. Man könnte eigentlich sagen, Moment mal, Vater im Himmel, noch mal eine Rolle rückwärts. Wir müssen Weihnachten verschieben. Hat das Gott gemacht? Nein. Er sendet seinen Sohn. Damaliger Zeit, eine ziemlich ähnliche Zeit wie unsere heutige. Tova Vohoba, selbsternannte Propheten. Bevor Jesus kam, haben sich viele in Israel ausgegeben, sie sind der Messias. Und dann kam raus, es waren alles nur Scharlatane. Die Römer als Besatzungsmacht in Israel waren auch nicht gerade unbedingt die liebsten Leute. Man hätte sagen können, also Vater im Himmel, du hättest dir eigentlich einen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Und er sagt, nein, nein, du verstehst mich nicht. Wenn ich das gemacht hätte, dann könnten die Einsamen, die Schwachen, die Kaputten, die keinen haben, die könnten sonst sagen, ja, du hast es leicht gehabt. Als er auf diese Welt kam, kein Platz. Wie muss sich Maria gefühlt haben? Ihr war bewusst, ich darf den Messias auf die Welt bringen. Und vielleicht hat sie auch gedacht, ja, aber Gott, du, das ist doch dein Sohn. Überall, wo ich klopfe, keiner lässt mich rein. Ich denke, du bist allmächtig. Helf doch jetzt. Und dann kommt er in eine Krippe auf diese Welt, zwischen Tieren, in einer Futterkrippe, ja. Es war eine Kinderstunde und der Pastor fragte die Kinder, was meint ihr, warum musste Jesus in einer Futterkrippe so arm auf diese Welt kommen? Und alle waren ruhig, so wie ihr jetzt. Und ein kleines Mädchen hebte den Finger. Und dann sagt der Pastor, du darfst gerne was sagen. Und sagt sie, Herr Pastor, damit kleine, arme Mädchen wie ich, die nicht gut gekleidet sind, die nicht viel haben, sich nicht schämen müssen. zu kommen. Versteht ihr? Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Jesus kam in eine Krippe. Man hätte die größten Paläste bauen können und selbst sie wären schändlich gewesen, um ihn zu empfangen. Und Gott lässt ihn in eine Krippe auf die Welt kommen. Philipper Kapitel 2, ab Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde. Er blickt das Licht der Welt in einem bärmlichen Stall. Und als Mensch sahen seine Augen als letztes blutrünstige Menschen um sich herum. Menschen, die ihn bespuckt haben, die ihn beleidigt haben. Er sah seine weinende Mama. Er sah noch einen Jünger von Weitem, Johannes. Er sah die anderen Jünger alle weggelaufen. Man beleidigte ihn im Sterben. Selbst im Sterben hat man dem Sohn Gottes keinen Respekt gegeben. Die Sonne und der Mond und die ganze Natur, da kam eine Dunkelheit übers Kreuz. Es war so, als wenn die Natur sagen wollte, wir schämen uns für das, was passiert. Wir können da gar nicht zugucken. Und die Menschen höhnten. Auf diese Welt zu kommen, Tiere um sich herum, noch nicht mal unter großen vielen Menschen zu sein, in einer Futterkrippe und die letzten Blicke zu haben, blutrünstige Menschen, den er geholfen hatte, vielleicht hat er auch einige erblickt, vielleicht hat er gesagt, Mensch, den habe ich doch auch mal geholfen. Und der hat auch geschrien, kreuzige ihn, vernichtet ihn. Ja. Und dann diese Worte aus seinem Herzen. Vater, vergib ihn, sie wissen nicht, was sie tun. Merkt ihr jetzt, dass sein Jesus alles erblasst? Diese Liebe ist wirklich nicht von dieser Welt. Die ist göttlich. Er musste so weit sich erniedrigen. Wisst ihr warum? Weil du und ich so weit weg sind. Er musste diesen brutalen Weg gehen, um dich abzuholen. Du sagst vielleicht, ich bin einsam. Das mag sein. Aber es wird nie jemanden geben, der einsamer war als Jesus am Kreuz. Wir haben keine Ahnung, was das für ihn bedeutet, dass er als Sohn Gottes sagen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich möchte auch da keine Blicke reinwagen, weil da geht es mir so wie Mose, der zum Dornbusch dort will, der brennt. Es ist ein heiliger Moment und da können wir nur schweigen. Wir können eigentlich nur weinen, was wir ihnen angetan haben und ihn anbeten, dass er sich uns trotzdem zuwendet. Verstehst du? Weihnachten ist passiert. Gott musste diesen niedrigen Weg gehen, weil er dich zur Freude führen will. Jesus ist so tief hinabgestiegen, damit er jeden Mensch aus der Grube herausheben kann. Unter der tiefsten Grube der menschlichen Verlassenheit sind immer noch kilometerweise Platz, wo Jesus war. Und deswegen kann er jeden Menschen aus der Grube heben, weil er viel tiefer war als die größte Grube der Not, die ein Mensch je erduldet hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Gott reagiert nicht verbittert. Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren wurde, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem. Sie sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen, als sie den König gehört hatten, fort. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Man kann so viel wissen aus der Bibel. Die Juden hatten die Schriften. Die wussten genau, es muss nach Micha 5 ganz klar in Bethlehem sein. Die wussten, jetzt kommt der Messias. Und man kann alles wissen und kann so kaltes Herz haben, dass man das gar nicht interessiert. Versteht ihr? Wissen allein nützt dir gar nichts. Du kannst alles wissen. Wenn du das nicht umsetzt, bringt es dir gar nichts. Hier sehen wir etwas. Sie schlagen die Bibel auf, also besser gesagt, den Tanach, das Alte Testament, das Neue gab es ja da noch nicht. Sie schlagen das auf, die alten Propheten. Und ich sage euch jetzt etwas. In dem Moment, wo wir die Bibel aufschlagen, dürfen wir hineinblicken in das Herz Gottes ein Stück weit. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Gott, der dieses Volk Israel so geliebt hat, der schaut jetzt runter. Die Schriftgelehrten, die Juden, die Ahnung hatten vom Wort, die schlagen den Tanach auf, das Alte Testament, und sie lesen das. Und Gott guckt, ja, was passiert jetzt? Und es lässt sie kalt. Keiner von denen sagt, Jungs, wir müssen eine Party machen, der Messias ist da. Kein Trompetenschall, alle sofort dorthin. Der Messias ist da. Sondern, ja, macht das mal und wenn ihr den gefunden habt, dann sagt mir mal Bescheid. Und dann gehen sie wieder in den Alltag. Ja. Spätestens in dem Moment hätte ich gesagt, jetzt langt's. Wenn ich Gott wäre, jetzt langt's. Die Party ist vorbei. Und Gott lässt diesen Weg so gehen. Gott reagiert nicht verbittert. Der hätte allen Grund dazu. Wenn du manchmal meinst, verbittert zu sein, Gott hat tausendmal mehr Recht, verbittert sein zu müssen eigentlich. Aber er ist es nicht. Ich lese uns etwas vor aus Römer 5, Abvers 8. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Als wir noch Feinde waren. Jesus ist für dich gestorben, als du dich überhaupt nicht für ihn interessiert hattest. Du warst noch gar nicht da. Jesus hat sich für dich entschieden, obwohl du vielleicht noch nicht mal einen Gedanken an ihn angewandt hast. Das ist Agape. Liebe, die einfach gibt. Kannst du das verstehen? Ich nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann Jesus nicht verstehen, dass er den Himmel verlässt für so einen Esel wie ich. Ich kann es nicht verstehen. Und je länger ich Christ bin, desto weniger kann ich es verstehen. Manchmal denke ich, Herr Jesus, was willst du eigentlich in meinem Leben? Es passt gar nicht. Ich bin so unwürdig. Ich dürfte noch nicht mal deinen Namen nennen. Aber du willst in mir leben. Das ist eine Liebe, die sprengt alle Dimensionen. Nimm das für dein Leben mit. Weihnachtsgedanken. Jesus kommt und gibt sich ganz. In dem Bewusstsein, damit du eines Tages bei ihm bist. Gott hat uns doch gar nicht nötig. Gott ist in sich völlig glückselig. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die haben völlige Harmonie. Die haben nie Probleme. Die Probleme machen wir denen ständig. Gott hat in sich keine Probleme. Er hat nur Probleme, weil wir ihm ständig Probleme machen. Und ich wünschte mir von Herzen, dass wir das lernen würden. Gott reagiert nicht verbittert. Und das Dritte, Gott beschenkt uns so gern. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute der Retter geboren, der ist Christus Herr in Davids Stadt. Die ganze High Society wollte von Jesus nichts wissen. Wo geht er hin? Zu den Hirten. Israel damaliger Zeit, Hirten, Asis. Ja? So haben die darüber gedacht. Was sind das denn für Asis? Ja? Das wären die Letzten gewesen, zu denen irgendjemand hingegangen wäre. Wir haben ja auch in unserer Gesellschaft Menschen, mit denen möchte man nichts zu tun haben. Die lässt man einfach da so liegen und so, ja. Und man zeigt immer nur mit den Fingern, da verstehe ich auch nicht und so, ja. Wir sind ja Weltmeister im Abrichten. Wir sollten mal ein bisschen vorsichtig sein, wie wir über andere Menschen denken. Du weißt nie, was in deinem Leben passieren kann. Aber du sagst, das würde mir nie passieren, dann kennst du dich nicht. Wenn du eine glückliche Ehe hast und Kinder, die den Weg mit Jesus gehen, dann kannst du jeden Tag auf die Knie gehen. Aber es kann auch hart kommen im Leben. Vielleicht stirbt der Ehepartner oder die Ehe zerbricht. Oder die Kinder, obwohl man sie von klein auf an den Weg gezeigt hat, schlagen einen völlig entgegengesetzten Weg und sind kriminell, nehmen Drogen. Das kann einen den Boden wegziehen. Ich habe mir die Mühe gemacht und mal mit einigen Obdachlosen so gesprochen, einfach zugehört. Und ich habe oft festgestellt, da sind so harte Schicksale oft bei diesen Menschen. Was mir groß geworden ist, ist ein Obdachloser, den ich umgefasst habe und ich habe für ihn gebetet. Und die Tränen liefen. Und dann habe ich aus diesem Mann seinen Munde gehört: Du bist der erste Mensch, der für mich betet. Für mich hat noch nie ein Mensch gebetet. Das war jetzt nicht groß, es war nur ein Gebet. Ich bin weggegangen. Ich hatte den ganzen Tag eine Freude, dass ich manchmal gesagt habe: Herr, jetzt langt's, ich dreh gleich durch. Ich glaube, dass diese Menschen genau das brauchen. Zuspruch. Das nächste Mal, wenn du an so einen Menschen vorbeigehst, dann verachte ihn nicht, indem du so vorbeigehst, ihn fast noch ins Gesicht so den Euro schmeißt. Das ist ein ganz ekliges Verhalten. Das ist für eines Christen absolut unwürdig. Nimm du dir doch das nächste Mal Zeit, wenn du so einen Obdachlosen siehst. Ja, und sag: Weißt du, ich möchte dir nicht nur was geben. Weißt du was? Mir ist völlig egal, was sie denken. Ich möchte für dich beten. Ja, darf ich für dich beten? Und dann betest du mal für den. Sagst: Wie heißt du? Harald. Okay, Harald. Und dann leg doch mal Harald dem Herrn Jesus hin. Vielleicht kann das der Anfang sein in seinem Leben, dass er über Jesus nachdenkt. Das kostet nicht viel, oder? Einfach nur Aufmerksamkeit. Das ist oft für solche Leute wichtiger, als dass du ihnen da 10 Euro reintust. Nimm dir doch einfach mal Zeit. Ja? Die sitzen da wie Tiere manchmal. Wenn ich manchmal in die Innenstadt gehe, dann weiß ich nicht, ob ich weinen soll oder. Das tut mir manchmal im Herzen so weh, weil ich immer, wenn ich an solche Menschen vorbeiging, dann schreit mein Herz und dann ist das so, dass ich denke, was könnte Jesus aus deinem Leben machen? Warum fährst du dieses kostbare Leben, was du hast, so grausam gegen die Wand? Es gibt einen, der kann dich da rausholen. Manchmal möchte ich mit einem Megafon das reinschreien. Ja? Mann, erkenn doch, wer Jesus ist. Er ist die Lösung. Nicht diese bekloppte Droge, dein Alkohol. Er ist die Lösung. Greif doch zu. Der kann dich da rausholen. Und dann dieser gewaltige Satz. Es gab einen Pastor, der ist über 90 Jahre alt geworden und hat über 70 Jahre gepredigt. Und kurz vor seinem Tod hat er das erste Mal über Johannes 3,16 gepredigt, weil ihm die ganzen 70 Jahre dieses Wort zu groß geworden sind, gewesen ist. Er hat gesagt, Herr, ich kann darüber nicht predigen, das ist so groß. Aber kurz vorm Tod hat er Johannes 3,16 gepredigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Geschwister, dann hat er losgelegt. Dann hat er wie kaum ein Prediger mal gezeichnet, was der Vater im Himmel für eine Liebe hat, dass er das Größte gibt für uns. Ist uns das auch noch so, dass wir gar nicht von unseren Knien hochkommen, dass wir sagen, Herr Jesus, du bist in mein Leben gekommen. Wisst ihr, wenn wir dieses Jahr Weihnachten feiern, dann kann das vielleicht sein, dass manches nicht so ist, wie es mal war oder, keine Ahnung, der Rotkohl ist angebrannt und, keine Ahnung, die Brause ist die Kohlensäure draus. Regt euch doch darüber doch nicht auf, Leute. Regt euch doch darüber nicht auf. Lasst uns doch mal Weihnachten dieses Jahr so feiern, dass wir danken dürfen für all das Essen. Ess so lieb und nett, wie du willst, mach es dir so schön, wie es geht. Aber, denk daran, das Entscheidende am Weihnachtsfest ist Jesus. Und das wird mir immer größer, je älter ich werde. Manches ist nicht mehr da. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das fällt mir leicht. Wenn ich manchmal am Heiligabend so in der Familie sitze, ja, und wir haben dann ersten Weihnachtstag bei uns, ja, habe ich immer meine Schwiegereltern und meine Kinder und alle sind da. Und da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, oh, jetzt mein Vater da, ja. Ach, was würde ich dafür geben? Da würde ich sagen, Herr Jesus, kannst du mir alles nehmen, lass den nur mal hier sein, ja. Und dann ist das immer so, dass Jesus sagt, entspann dich doch mal, du wirst die ganze Ewigkeit mit ihm noch verbringen. Ich weiß, dass das dir wehtut, aber die ganze Ewigkeit hast du noch vor. Aber wisst ihr, das ist so wichtig, man kann uns vieles nehmen. Ja, vielleicht sind auch dieses Jahr deine Geschenke nicht so, wie sie mal waren, weil die Geschäfte alle so schlecht sind. Ja? Wir haben ja alle finanziell auch Einbüßen gehabt, sicherlich durch diese ganze Krise. Aber Leute, sind das wirklich unsere Probleme? Ist das Weihnachten? Ist das Weihnachten, dass ich noch eine größere Uhr brauche, noch einen Anzug mehr, noch eine größere Pute? Nichts dagegen, aber Leute, das ist nicht Weihnachten. Weißt du kannst einen Besenstiel haben mit 5 Tannenzweigen, ja, und du kannst da eine Scheibe Brot haben mit, keine Ahnung, Leberwurst drauf. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass er, dieser Jesus, Weihnachten in eurer Mitte ist. Und wenn er in unserer Mitte ist, kann uns nichts passieren. Wisst ihr, was wir dann haben? Ein Stück Himmel. Wisst ihr, warum der Himmel Himmel ist? Weil im Himmel sich alles um Jesus dreht. Du darfst jetzt schon in deiner Ehe, in deiner Familie, wo du bist, nimm den Himmel mit. Sag, Herr Jesus, komm du hier als Chef rein. Ich tritt zurück. Herzlich willkommen. Du bist der Chef. Und wo das passiert, da können sie dir vieles nehmen. Ja? Man kann uns auch die Gesundheit nehmen, ob du krank bist oder so. Ja, ist auch nicht immer so ganz leicht, so die Krankheiten zu tragen. Ne? Ich muss jetzt auch gerade so an deine Hand gucken, wenn die Luft so knapp wird. Das ist echt, wisst ihr, manchmal gibt es Tage auch bei mir, dann denke ich, Herr, es geht. Und dann gibt es manchmal Tage, wo ich sage, diese bekloppten Beine, das geht nicht alles und ich falle hier fast um. Und manchmal geht dann das auch körperlich nicht gut, weil man merkt, die Krankheit macht irgendwie alles anders im Kopf. Man nimmt sich was vor und man hat keine Kraft. Ja, man ist erschöpft wie ein 100-Jähriger. Dann könnte ich manchmal auch die Krankheit gegen die Wand klatschen. Ja. Und ich glaube, das geht dir vielleicht auch so. Eine schwere Krankheit hast, auch wenn die Luftnot ist. Das sind ja auch unangenehme Sachen. Ja. Aber Tanachne, das möchte ich dir auch so heute mitgeben. Ja? Eines Tages, wenn wir bei Jesus sind, dieses Gerät ist, ich bin Gott dankbar, dass diese solche Geräte gibt, aber die gibt es da nicht. Ja? Eines Tages wirst du mit mir zusammen über die Erde springen, wollte ich schon sagen, aber dann brauchst du so ein Kram nicht mehr. Und dann wirst du so viel Luft kriegen, dass du denkst, Jesus, was ist denn hier los? Habe ich überhaupt jemals Luft in mein Leben gekriegt? Ja? Das wartet auf uns. Gott beschenkt uns so gerne. Und weißt du, vielleicht bist du alleine und denkst, wer denkt an mich? Wer schenkt mir etwas? Das sind ja auch Nöte, ja. Manchmal könnte ich heulen, wenn ich über solche Menschen nachdenke, dass die ganz allein sind, auch so gerade auf Heiligabend zu, ja. Aber ich möchte dir das so ins Herz rufen. Jesus hat sich für dich geschenkt. Mehr geht nicht. Du hast das größte Geschenk. Wenn du Christ bist, hast du schon zugegriffen, dann warst du sehr schlau, ja. Und wenn du noch kein Christ bist, dann möchte ich dir das sagen. Auf was wartest du eigentlich? Jeder Tag ohne Jesus ist ein Tag ohne Sinn. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, ich wäre hilfloser als ein Kind ohne Jesus. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich ohne Jesus machen sollte. Ich würde durchdrehen. Ich möchte nur bei ihm sein. Ja? Lieber arm und Schwierigkeiten und Nöte und Krankheit. Ja, lass das alles so, ist mir egal, Herr. Aber du darfst nicht gehen. Du musst bei mir bleiben. Wenn du bei mir bist, ist alles gut. Auch wenn es rein äußerlich nicht alles gut ist. Ja? Und das Letzte. Was schenken wir dies Jahr unseren Herrn Jesus? Das ist doch mal eine gute Frage, oder? Matthäus 2, Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihnen Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Damaliger Zeit war Gold auch ein Bild für die Königsherrschaft, für die Göttlichkeit, ja. Dieses wertvollste Metall mit, ja. Damit wollte man die Königswürde Jesu auch ehren, ja. Und Weihrauch, das wurde verwandt auch so als Lebensgeruch, ja. Weihrauch wurde auch in den Opfergaben mit da genommen, als angenehmer Duft, ja. Das war sehr wertvoll, ja. Und natürlich auch Myrrhe. Für Myrrhe wurde benutzt auch für die Einbalsamierung von den Toten. Durch dieses Myrrhe war auch schon symbolisiert der Tod. Die Königsherrschaft war da drinne durch das Gold. Der Weihrauch, etwas Wertvolles, das war ein unglaublich wertvoller Stoff, ja. Und dann eben halt Myrrhe, schon hindeutend auf die Kreuzigung. Und natürlich hat Gott auch vorgesorgt, weil die auf die Flucht mussten, haben sie Gold bekommen, ja. Gott sorgt immer vor. Gott sorgt immer vor. Was schenkst du ihnen? Was möchtest du Jesus schenken, ja? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, was schenkt mir den Herrn? Und wisst ihr, ich glaube, Jesus hat nur einen Wunsch. Und das lese ich uns vor. Das behaupte ich jetzt mal. Jesus hat nur einen Wunsch von dir. Und jetzt hör gut zu. Du kannst die ganze Zeit geschlafen haben, ja? Dann möchte ich dir jetzt kurz mal aufwachen. Guten Morgen. Und jetzt pass auf, weil jetzt kommt das Allerwichtigste an dieser ganzen Botschaft. Jetzt pass auf. Jetzt geht's um deine Ewigkeit. In Sprüche 23, Vers 26, da steht, gib mir, mein Sohn, in Klammern, meine Tochter, dein Herz. Sprüche 23, Vers 26. Was möchte Jesus von dir geschenkt bekommen? Dein Herz. Und jetzt darf ich dir mal die Frage stellen. Wenn Jesus jetzt vor dir stehen würde und er sagt, mein Kind, gib mir dein ganzes Herz, was würdest du ihm antworten? Ach Herr, ich bin noch nicht so weit. Heute noch nicht. Morgen. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen, eine wahre Begebenheit, nicht um euch Angst zu machen, um euch die Notwendigkeit zu deutlich zu machen. Ein Malermeister wurde von einem Evangelisten eingeladen, auf ein großes Festzelt zu kommen, weil Evangelisation war. Und dieser Malermeister sagte: Herr Pastor, ich komme. Am ersten Abend, und der Pastor guckt, die kannten sich gut, ja. Pastor guckt, der Malermeister nicht da, ach ja. Und der Malermeister, und der Pastor betet. Ja. Und am zweiten Tag ladet er ihn wieder persönlich ein. Lieber Freund, komm doch heute Abend unter das Wort. Jesus wartet auf dich. Ja, heute Abend habe ich auch Zeit. Zweiter Abend beginnt. Der Pastor guckt, wieder nicht da. So vergehen alle Tage. Am vorletzten Abend ladet der Pastor ihn nochmal ein und sagt: Lieber Freund, die Evangelisation ist fast vorbei. Komm doch unter das Wort. Jesus ruft dich. Und er sagt: Ja, ich komme, heute komme ich wirklich. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Am Abend gab es einen fürchterlichen Knall vor dem Zelt auf der Straße. Und das Auto vom Malermeister lag auf dem Kopf in Flammen. Und der Mann starb vor dem Evangelisationsfeld nebenan auf der Straße. Du weißt nicht, wann deine letzte Stunde kommt. Es gibt nur eine Zeitangabe bei der Errettung, und die ist heute. Da. Sieh mal, so ist es, ja? Das ist doch vom Herrn ein Zeichen gewesen. Das sehe ich als Zeichen des Herrn an, ja? Der Herr hat uns jetzt gerade mal demonstriert, man kann noch reden und auf einmal ist der Akku aus. So wie diese Batterien, denn es Ende aus Mickey Maus, ja? Zum Schluss möchte ich einen Satz noch mal lesen und dann noch mal kurz was sagen. Wäre Jesus Christus 100 oder 1000 Mal in Bethlehem geboren und nicht in deinem Herzen, in dir, dann würdest du verloren gehen. Die entscheidendste Frage für deine Ewigkeit lautet: Was hast du mit Jesus gemacht? Und ich kann dir das nur sagen, das möchte ich dir einhämmern in dein Herz. Sei nicht so dumm wie ich. 17,5 Jahre hat es bei mir gedauert, bis ich mein Herz für ihn geöffnet habe. Obwohl ich auch schon als junger Mensch die Botschaft hörte. Ja, alles nicht so schlecht, ja. Bin noch jung, später mal. Das Einzige, was ich bereue als Christ, und das sage ich hier in aller Öffentlichkeit: Oh, ich bereue etwas unglaublich. Wisst ihr, was das ist? Dass ich diesen Jesus nicht schon viel früher eingeladen habe. Oh, das bereue ich. Deswegen freue ich mich über alle Kinder auch, die schon so früh mit Jesus unterwegs sind. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. In der Bibel steht: Gib die wertvollste Zeit deines Lebens gerade hin. Der Teufel redet dir ein: Ach du, das hat alles Zeit. Du bist doch noch ein junger Mensch. Ja, man muss doch noch was erleben. Kennt ihr das? Der Pastor Wilhelm Busch hat eine Evangelisation gehalten. Und nach der Evangelisation kommt ein junger Mensch: Darf ich mal mit Ihnen reden, Pastor Busch? Ja, sagt er. Was denn los, mein Junge? Dann sagt der Pastor Busch: Ich würde so gern bekehren, aber ich möchte noch so ein bisschen was vom Leben haben. Und dann sagt der Pastor Busch zu ihm: Mein Junge, du willst nur ein bisschen vom Leben haben. Mensch, bist du bescheiden. Und dann hat er ihn so in seiner alten Art in den Arm genommen und sagte: Junge, du musst das Leben haben in Jesus, in Überfluss. Du musst das Leben haben in Jesus. Junge, du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Und damit möchte ich schließen. Du musst das Leben haben in Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort: Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Und mit dieser Frage begegnest du uns heute Abend alle. auch ganz persönlich mir. Herr, und wir als Christen, wir haben diesen Schritt schon vollzogen. Aber ich möchte dich bitten, dass du mir und uns vergibst, dass wir so manches Mal halbherzig unsere Herzen geben. Und deswegen möchten wir gemeinsam alle die, die dich eingeladen haben, hier und jetzt bekennen: Vergib uns, Herr Jesus, wo wir nicht diese ganze Herzensübergabe gemacht haben. Und wir wollen nicht warten bis nachher oder bis morgen, sondern hier und jetzt kommen wir vor dir. Und wir bitten dich, Herr Jesus, übernimm du unser ganzes Leben, unser ganzes Herz. Ab jetzt, ganz neu, weihen wir unser Herz und unser ganzes Leben dir. Du sollst unser König sein, in allen Bereichen unseres Lebens. Wir möchten alle Schlüssel in deine Hand legen und wollen dir sagen, tu mit uns, was du willst, nur sei du der Herr. Und ich möchte dich für alle diejenigen bitten, Herr, die jetzt hier drinnen sind, die schon viel von dir gehört haben, die sich damit beschäftigen, vielleicht ihr Leben dir zu übergeben und die Angst haben vor diesem Schritt. Stell du dich hier und jetzt vor ihre Herzenstür und klopfe du an und schenk, dass sie dir aufmachen. Amen.